Jetzt gleich wird es ziemlich langweilig. Die Nummer zu emphatisieren heißt Boring. Gesungen wird sie von Wang Fei. Zu den wenigen chinesischen Produkten, die noch nicht globalisiert sind, gehört Pop Made in China. Aus diesem Grund hier der selbstlose Versuch des Mumok, auch dieser Kunstsparte im Westen im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gehör zu verschaffen. Verfolgt man die chinesische Exportstatistik, dann dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, wann China Pop abseits von China-Restaurants auch hierzulande realisiert. Ihre Kollegen von der bildenden Kunst haben es der Welt ja schon gezeigt, dass man mit Kunst aus dem Reich der Mitte viel, viel Geld verdienen kann. Nachdem der Boom chinesischer Kunst vom Nationalen Volkskongress nicht offiziell beschlossen wurde, muss es ergo für diese Entwicklung inoffizielle Gründe geben. Einige davon nennt der Direktor des National Art Museum of China, kurz NAMOC, Fan Tian. Wir denken selbst darüber nach, was denn die Ursachen für die derzeitige Entwicklung sind. Im Wesentlichen dürften es aber zwei Gründe sein. Der eine ist ganz sicher die derzeit laufende, extrem rasche ökonomische Entwicklung in China, die die Produktion zeitgenössischer Kunst stimuliert. Denn die Künstler machen sich Gedanken darüber, was hier alles in kürzester Zeit an Veränderungen passiert und wie sich diese auf den Menschen auswirken. Der zweite Gedanke bezieht sich auf die Wohnsituation. Immer mehr Chinesen übersiedeln in moderne Wohnungen, die dann auch mit Kunst ausgestattet werden. Das sagt NAMOC-Direktor Fan Tian. Ebenfalls Gedanken macht sich Zhen Ling. Ein zentrales Thema seiner Arbeit sind Schweine, die in verschiedensten Variationen vorkommen. Zum Beispiel im Rahmen einer Installation vor dem Museumsquartier, wo ein überlebensgroßes, sich verrenkendes Schwein mit einer scheinbar silberglänzenden Flüssigkeit übergossen wurde und danach erstarrt ist. Und in den Ausstellungsräumen des Mumok hängt eine lebensgroße Schweineskulptur mit einer rosarot-weißen Oberfläche, die ein wenig an Porzellan erinnert, wie in einem Schlachthaus von der Decke. In seinem Maul verzehrt es einen aktenkofferähnlichen Gegenstand, an dem sich ein Mann mit Sonnenbrille und nacktem Oberkörper mit einer Hand festklammert. Vielleicht, so drängt sich die Assoziation auf, befindet sich in diesem Koffer Schwarzgeld aus dubiosen Geschäften. Gleich neben dieser Installation scheint ein Schwein wie Butter in der Pfanne auf dem Boden zu zerrinnen. Bei den Schweinen handelt es sich jedenfalls um keine, wie man meinen könnte, Referenz des Künstlers an die Essgewohnheiten der Österreicher, sondern in China steht das Schwein als Symbol für Reichtum und Wohlstand. Ein anderes Statussymbol für den steigenden chinesischen Wohlstand ist ein an die Wand des Ausstellungsraums montierter Container, aus dem, wie aus einem Füllhorn, tausende und abertausende Billigartikel quellen. Darunter Gartenscheren, genauso wie Plastikspielzeugramsch in verschiedensten Farben und Formen. Dass diese Installation, abgesehen von einer Bleivergiftung, westliche Ängste thematisiert, dass sie als Symbol für die wirtschaftliche Bedrohung aus Fernost interpretiert werden könnte, bestreitet Liu Chenhua. Vielmehr geht es dem Künstler darum, die Produktvielfalt einer einzigen chinesischen Stadt abzubilden, einer Stadt, die sich voll und ganz auf die Produktion von eben Billigwaren spezialisiert hat. Yi Wu, so der Name dieser Stadt, steht für Liu Chenhua, exemplarisch für die rasante Veränderung Chinas. Eine Veränderung, von der, so die Meinung des Künstlers, nicht nur die Chinesen profitieren, sondern alle Staaten dieser Welt.
China
Rund 70.000 Kekse und diverse andere Süßigkeiten dienen Sung Dung als quasi Baumaterial für eine kleine chinesisch inspirierte Stadt. Eine Stadt mit Wolkenkratzern und Parks, mit Flüssen und Brücken. Nach ihrer Fertigstellung wird sie Stück für Stück von den Besuchern der Ausstellung wieder aufgegessen. Außerhalb Chinas aufgebaut hat Sung Dung seine Installation Eating the City bisher nur in London und Paris.
It's a high building, very close to each other. It's not good for the real life. I thinking about this, what's the future about our life? The sweet things, everyone want to eat that. But if you eat more, you don't like that.
Bekannt geworden ist Sung Dung unter anderem durch eine Performance. Bei eisiger Kälte legte er sich im Winter 1996 40 Minuten lang auf den Boden des Tiananmen-Platzes. Mit seinem Atem erzeugte er dort eine dünne Eisschicht. 7 Jahre nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz war dies eine subtile und kritische Auseinandersetzung gegenüber den damaligen Ereignissen. Warum es im Jahr 1989 zu den Studentenprotesten kam und warum diese von der chinesischen Führung mit äußerster Brutalität niedergeschlagen wurden, erklärt die Sinologin Susanne Weigelin-Schwederzig.
Die westliche China-Wissenschaft sieht das inzwischen etwas differenzierter. Sie sieht, dass diese Jugendlichen dort auch bemerkt haben, dass sie in eine Situation hineingeraten sind, nämlich der Vermarktwirtschaftlichung der chinesischen Wirtschaft, die dazu führt, dass die Menschen, wenn sie die Universität abgeschlossen haben, nicht mehr hundertprozentig einen lukrativen Job finden und eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft. Und sie haben in gewisser Weise auch darum gekämpft, ihre privilegierte Position in der Gesellschaft bewahren zu können, indem sie sich sozusagen zum Fürsprecher gesellschaftlicher Strömungen machen, die mit der Situation nicht zufrieden sind. Insofern können dann die Jugendlichen für sich beanspruchen, eben die Gesellschaft einen Schritt vorwärts gebracht zu haben durch diese Bewegung. Und auf dieser Grundlage können sie dann auch für sich beanspruchen, eine besondere, nämlich privilegierte Position in der Gesellschaft zu haben.
Die Studenten allerdings schätzten die Situation falsch ein. Sie vergaßen, dass auch die Kulturrevolution vor allem von Jugendlichen getragen wurde. Jugendliche, die den Vorgaben Maos gehorchend, brutal gegen viele Parteifunktionäre vorgingen.
Die chinesische Regierung war damals in einer Situation, wo sie sich gezwungen sah, ihre Autorität wieder zu etablieren, indem sie eben mit aller Macht und aller Gewalt gegen diese Studierenden vorgeht. Wobei es dort auch ein Déjà-vu-Erlebnis gab, quasi bei dieser damaligen Führung, die eben die Erfahrung der Kulturrevolution in ihren Gehirnen gespeichert hatte. Und unheimliche Angst hatte, dass eine neue Jugendbewegung in China zu einer neuen Kulturrevolution führen würde. Deshalb haben sie gemeint, dass man also sogar die schlimmsten Mittel gegen diese Studenten einsetzen müsste, um zu vermeiden, dass sich aus dieser punktuellen Bewegung eine langfristige, sozusagen soziale Bewegung in China entwickeln könnte, die eben eine Modernisierung unmöglich macht.